Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext steht heute im Hebräerbrief im 2. Kapitel. Es sind die Verse 10 bis 18. Dort lesen wir: Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht, und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott: Ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch: Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Und fährt fort: Hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Liebe Geschwister, Gottes Sohn ist Mensch geworden, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. So lautet ja die atemberaubende Botschaft, die wir verkünden. Wir verkünden diese Botschaft das ganze Jahr über, aber natürlich tun wir das besonders an einem Tag wie heute, an Weihnachten. Und da passt der gerade verlesene Abschnitt aus dem Hebräerbrief sehr gut hinein. Ja, man kann sagen, dieser Abschnitt hier eignet sich hervorragend für eine Weihnachtspredigt. Denn dieser Text spricht von der Menschwerdung Gottes, vom ersten Kommen Christi, von seinem Kommen in Niedrigkeit, so wie wir es vor ein paar Minuten bekannt haben. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Die Botschaft vom menschgewordenen Gott, so lautet heute Morgen unser Thema. Wir gehen gleich zur ersten Aussage über. Diese Botschaft ist erstens die Botschaft von der unverdienten Gnade Gottes gegenüber seinem Volk. Der Autor knüpft hier mit diesem Text nahtlos an die Verse, die ihm vorangehen, an. Konkret an die Verse 5 bis 9. Schon in diesem Abschnitt war von der Menschwerdung Jesu Christi die Rede, von seinem ersten Kommen in Niedrigkeit, von seiner menschlichen Existenz und der anschließenden Verherrlichung. Kernstück dieses Abschnittes bildete ein Zitat aus dem 8. Psalm, aus einem Psalm von David, in dem David über die Würde des Menschen nachdenkt. Und da sagt er aus: Du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, ihn tiefer gestellt als die Engel. Dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Der Autor zitierte diese Stelle, das hatten wir gesehen, und er bezog sie auf den Sohn Gottes, auf seinen ganz besonderen Lebenslauf. Diesen Lebenslauf, der sehr stark vereinfacht sich in zwei Phasen unterscheiden ließ. In eine kurze Phase der Erniedrigung, sprich seine Menschwerdung und sein Wandel als Mensch auf dieser Erde, Und dann auf eine lange, ja eine nie endende Phase der Erhöhung, sprich seine Verherrlichung mit Auferstehung und Himmelfahrt. Und dem Autor, das hatten wir gesehen, ging es darum, deutlich zu machen, Psalm 8 spricht von Jesus Christus. Von keinem anderen als von ihm ist in diesem Psalm die Rede. In seinem besonderen Lebenslauf finden die Worte Davids Erfüllung. Dieser Mensch, Jesus Christus, ist der zweite Adam. Er ist der erneuerte Mensch, der bei Gott Aufnahme gefunden hat, der von Gott gekrönt wurde mit Herrlichkeit und Ehre. Und ganz am Ende dieses Abschnitts fanden wir eine erstaunliche Aussage, quasi in einem Nebensatz. Am Ende von Vers 9, da wurde gesagt, warum der Sohn Gottes sich so erniedrigen ließ. Warum er es auf sich nahm, Mensch zu werden. Warum er einen menschlichen Leib annahm. Einen Leib, der Hunger kennt, Durst, Übelkeit, Schmerzen, Einsamkeit, Traurigkeit, Angst. Ja, warum er einwilligte, in einem stinkenden Stall zur Welt zu kommen. Als Kind einer armen Familie, die schon bald nach der Geburt nach Ägypten fliehen musste. Warum er sich verachten ließ, warum schlagen. Ja, und warum er dann sich als Unschuldiger ans Kreuz nageln ließ. Ja, zum Fluch machen ließ. Warum das alles? Und wie stand Gott dazu? Hören wir noch einmal auf Vers 9. Da hieß es, Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Ja, Gott hat es gewollt, in seiner Gnade, in seiner ganz und gar unverdienten Güte. Diese Aussage taucht hier in unserem Predigttext so nicht ausdrücklich auf, aber ganz ähnlich. Lesen wir einmal Vers 10, dort heißt es, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Ja, Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden. Ja, dieser, sein Wille, bildet hier den Hintergrund für die Erniedrigung Christi, die in seinem Leiden und letztlich in seinem Kreuzestod den Höhepunkt fand. Ja, Gott wollte viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufnehmen. Bei dieser Aussage, Aufnahme in Gottes herrliches Reich, ist wiederum an Psalm 8 zu denken. Ja, an die dort den Menschen zugesagte Krönung mit Ruhm und Ehre, an dessen Verherrlichung. Ja, Herrlichkeit bezeichnet in der Heiligen Schrift Gottes Macht und Gegenwart. In seine Herrlichkeit einzugehen, heißt damit in die Sphäre Gottes einzutreten, dorthin zu kommen, wo Gottes Herrlichkeit offenbar ist. Ja, Jesaja beschreibt diese Herrlichkeit einmal im 60. Kapitel, in Vers 19, da sagt er, in Zukunft brauchst du nicht mehr die Sonne als Licht für den Tag, noch den Mond als Licht für die Nacht, denn ich, der Herr, dein Gott, werde für immer dein Licht sein und dir mit meinem herrlichen Glanz leuchten. Also die Aufnahme in Gottes herrliches Reich meint das in den Himmel kommen, das ewige Leben in der beglückenden Gegenwart Gottes, in dieser Herrlichkeit, die kein Ende hat. Der Begriff viele Kinder Gottes, so übersetzt die gute Nachricht hier, bestimmt hier die Wendung aus Vers 9 näher. Da war von allen Menschen die Rede. Ja, Gott habe in seiner Gnade gewollt, dass Jesus allen Menschen zugute den Tod erleidet. Hier nun spricht er von vielen Kindern Gottes oder von vielen Söhnen und Töchtern. Ja, an beiden Stellen ist hier an das Volk Gottes gedacht, an die neutestamentliche Gemeinde, an die Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Das macht der Kontext deutlich. In Vers 17 spricht er vom Volk Gottes. Ja, von dem Volk, für das Jesus vor Gott Sühne leisten sollte durch seinen Tod. In Vers 16 bestimmt er sie etwas näher und nennt sie die Nachkommen Abrahams. Beide Begriffe waren natürlich für jüdische Hörer feststehende Begriffe, auch für Hörer mit jüdischem Hintergrund. Ja, Wörter mit einem definierten Bedeutungsinhalt. Worte, die für das Volk Israel, für die leibliche Nachkommenschaft Abraham standen. Und indem der Autor hier diese Begriffe wählt, macht er deutlich, in Jesus Christus existiert das Neue, das Wahre, das wirkliche Israel. Die Menschen, die an Jesus Christus glauben, das sind die wirklichen Kinder Abraham, ganz im Sinne von Römer 4, wo es heißt, so ist Abraham der Vater aller geworden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen dieses Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet wird. Er ist aber genauso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern auch in dessen Spuren gehen und Gott so vertrauen, wie unser Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Also hier, so wird überdeutlich, sind Christen gemeint. Gott wollte, dass die Christen in sein herrliches Reich aufgenommen werden. Viele Christen, ja, sie sollten gleich wie der Sohn die Zusage von Psalm 8 erlangen. Auch sie sollten verherrlicht werden. Nicht nur der Sohn, sondern auch sie. Auch sie sollten in Gottes Reich, in Gottes herrliches Reich aufgenommen werden. Und zur Erreichung dieses Zieles wurde der ewige Sohn Gottes Mensch. Litt und starb er, ließ er sich durch Leiden zur Vollkommenheit bringen, für dieses Ziel. Hören wir, der Sohn, der Herrliche, verlässt den Himmel und wird Mensch. Er, der Herrliche, gibt seine Herrlichkeit auf, um uns herrlich zu machen. Ja, der Herrliche legt seine Herrlichkeit ab, er verbirgt sie geradezu. Und warum? Er will die Unherrlichen, die, denen es an Herrlichkeit mangelt, herrlich machen. Auch wenn hier nicht ausdrücklich von Gnade die Rede ist, was ist das bitteschön anderes als Gnade Gottes? Was ist es anderes als unverdiente Gunst? Gott ist uns wohlgesonnen gegenüber. Er sucht unser Heil. Bedenken wir, auf uns selbst gestellt, werden wir hier völlig hilflos. Wir könnten niemals in den Himmel kommen. Wir könnten niemals diese in Aussicht gestellte Zusage von Psalm 8 erlangen. Ja, in uns selbst sind wir verkrümmte Sünder, solche, die von Natur aus geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Ja, seine Herrlichkeit zu fliehen. Ohne Christus sind wir hoffnungslos verloren. Hier gilt Johannes 6, Vers 63, Gottes Geist allein macht lebendig, alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Also was ist diese Menschwerdung Gottes anderes als Gnade gegenüber seinem Volk? Und das ist das Erste, was wir heute Morgen hier miteinander festhalten wollen. Die Botschaft vom menschgewordenen Gott ist eine Botschaft von der Gnade Gottes gegenüber seinem Volk. Eine Botschaft unverdienter Gunst. Ja, Gott sandte seinen Sohn in Niedrigkeit, ja, um unseres Heiles willen. Er hatte es sich vorgenommen. Es war sein Wille, uns selig zu machen, herrlich zu machen. Ja, dieses erste Kommen in Niedrigkeit ist Ausdruck seiner unverdienten Gnade. Ausdruck seines Heilswillens uns gegenüber. Für die Hebräer wird dies eine sehr tröstende Erkenntnis gewesen sein. Gott war ihnen wohl. Er wollte sie selig machen, sie mit seiner unverdienten Gnade beschenken. Ja, und auch uns, ja, darf, muss diese Aussage fröhlich machen. Ja, Gott hat es gefallen, uns selig zu machen. Ja, er hat unser Heil im Blick und deshalb sandte er seinen Sohn als Kind in die Krippe. Deshalb ließ er ihn leiden, deshalb ließ er ihn sterben. Danken wir ihm dafür. Liebe Geschwister, die Botschaft vom Mensch gewordenen Gott ist eine Botschaft unverdienter Gnade seinem Volk gegenüber. Das haben wir gesehen. Aber diese Botschaft ist noch mehr als das. Sie ist auch Punkt 2 heute Morgen. Die Botschaft vom souveränen Sieg des Menschen Jesus Christus über den Teufel. Der Autor beschreibt in diesen 8 Versen hier Gottes Heilshandeln in seinem Sohn. Und interessant ist, wie er es tut. Denn er gebraucht hier eine Sprache, die an den Exodus erinnert, an die Befreiung Israels aus Ägypten. Er gebraucht hier eine Sprache, die ja daran erinnert, wie Gott Israel aus Ägypten rausgeholt hat, unter der Führung Jahwes. Ja, man kann sagen, er gebraucht hier Exodus-Sprache, spricht in Exodus-Kategorien. Schauen wir beispielsweise noch einmal nach Vers 10. Er nennt dort Jesus denjenigen, der sie, also die Gemeinde, zur Rettung führen sollte. Ja, diese Wendung erinnert deutlich an 2. Mose, an das Rettungshandeln Gottes gegenüber Israel. Beispielsweise 2. Mose 3, Verse 7 bis 8, da heißt es, ich, also Gott ist dir entsprechend, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Oder 2. Mose 6, Vers 6, da sagt der Herr, ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst der Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien. Oder dann, wenig später, in Vers 8 desselben Kapitels, ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugeschworen habe. Ich gebe es euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ja, oder denken wir an 2. Mose 13, Vers 21. Da heißt es, während der Wanderung ging der Herr tagsüber an einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Verstehen wir? Jahwe selbst führte Israel zur Rettung. Ja, er bediente sich des Mose, aber letztlich war es Jahwe selbst. Er führte das Volk Israel aus Ägypten heraus. Und analog hierzu führt Jesus die Gemeinde zur Rettung. Führt Jesus die Gemeinde aus dem Sklavendienst heraus. Oder schauen wir in die Verse 11 und 12. Da spricht der Autor von Weihe oder von Heiligung. Geweiht oder heilig ist jemand, der für den Dienst für Gott ausgesondert ist, der in der Lage ist, Gott zu dienen. Oder besser noch, der in die Lage versetzt wird, Gott zu dienen. Ja, hierbei ist es zumeist Gott selbst, der sein Volk heiligt. Ja, der sein Volk selbst oder der sein Volk für den Dienst an sich selbst zubereitet. In 2. Mose 31, Vers 13 sagt Gott, daran sollen alle anderen erkennen, dass ich der Herr bin, der euch als sein heiliges Volk ausgesondert hat. Ja, oder 3. Mose 20, Vers 8, da sagt der Herr, ich bin der Herr und habe euch aus den Völkern ausgesondert, damit ihr heilig seid. Also der Herr ist es, der für sich aussondert, der für sich weiht, für den Dienst an sich selbst. Gott hatte Israel aus Ägypten geführt und er hatte sie auf diese Art und Weise geweiht, sie in die Lage versetzt, ihm zu dienen. Und analog hierzu weiht Jesus die Gemeinde. Ja, er bringt sie durch sein Erlösungswerk in eine lebendige Beziehung zu Gott. Er vollzieht es, vollbringt es, macht es möglich, dass sie Gott dienen können. Also auch hier deutliche Anklänge an den Exodus. Und schauen wir zuletzt noch in Vers 15. Dort ist von Befreiung die Rede. Von Befreiung aus der Sklaverei. Und auch hier hören wir einen deutlichen Anklang an das alttestamentliche Rettungshandeln Gottes. Gott hatte Israel aus der Sklaverei des Pharaos erlöst. Und analog hierzu ist Jesus derjenige, der das Volk Gottes aus der Sklaverei des Teufels erlöst, sie seinem Würgegriff wirksam entreißt. Also der Autor spricht hier in Kategorien des Exodus, um das Werk Christi zu beschreiben. Er nennt ihn den, der das Volk zur Rettung führt. Er nennt ihn den, der das Volk Gottes weiht oder der das Volk Gott weiht, der es in eine lebendige Beziehung zu Gott bringt. Und er nennt ihn den, der das Volk aus der Sklaverei des Teufels befreit. Und er tut das nicht umsonst, sondern er macht es ganz offensichtlich so, um deutlich zu machen, in der Menschwerdung Christi hat sich ein gewaltiges Rettungswerk Gottes vollzogen. Ein Rettungswerk Gottes, das noch größer ist als die Befreiung Israels aus Ägypten. Das in der Errettung Israels aus Ägypten ja vorgeschattet war. Dieses Rettungswerk der Menschwerdung Gottes in Christus, das ist das Rettungswerk, das wirkliche Rettung bringt. Bedenken wir, die Erlösung Israels aus Ägypten, die trug nicht dauerhaft. Die bewirkte keine wirkliche Erlösung. Ja, zwar wurde Israel aus Ägypten errettet, aber nur ein Bruchteil des Volkes kam ins gelobte Land. Die meisten starben in der Wüste. Auch wurde ganz Israel durch die Rettung Gott geweiht, ja für den Dienst an ihm ausgesondert. Doch auch hier, diese Weihe trug nicht durch. In Römer 2, Vers 24 lesen wir, durch euch, gemeint sind die Israeliten, kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Ja, Israel erwies sich als dienstunfähig, trotz der Weihe, die an ihnen passiert ist. Von den Priestern über die Könige bis zum einfachen Volk, allesamt. Und zuletzt, zwar wurde ganz Israel aus der Sklaverei des Ägypterkönigs befreit. Er befreit, um unter der Herrschaft Gottes zu leben. Aber was geschah? Sie suchten sich Götzen. Ja, sie ließen sich bereitwillig unterjochen. Ja, sie lechzten geradezu danach, sich anderen unterwerfen zu können, anderen Mächten. Ja, lest einmal Hesekiel 23. Da finden wir dieses Lied mit O Liba und O Libama, meine ich. Dort beschreibt der Herr dieses Verhalten Israels. Er betont da ihren Drang zur Selbstunterwerfung. Unter alles andere, bloß nicht unter Gott. All das macht klar, die Erlösung Israels aus Ägypten trug nicht durch, bewirkte letztlich keine wirkliche Erlösung, konnte nicht die Rechtfertigung des Menschen bewirken. Warum? Nun, weil sie nicht in der Lage war, das grundsätzliche Problem des Menschen zu lösen. Ja, weil es nicht das Problem der Sünde aus dem Weg räumen konnte. Weil es nicht in der Lage war, wirklich zwischen Gott und Mensch zu vermitteln, die Trennung zwischen Gott und Mensch wirksam aufzuheben, das Verdammungsurteil Gottes vom Menschen abzuwenden. Dies, so macht es der Autor des Hebräerbriefs deutlich, geschah einzig und allein im Werk Christi. Er allein hat durch seine Menschwerdung das Problem der Sünde beseitigt und den Teufel entmachtet. Schauen wir noch einmal in die Verse 14, 15 und 17. Dort schreibt er, weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Und dann Vers 17, deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden, so konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Also hier wird beschrieben, was in der Menschwerdung Gottes geschah und was diese Menschwerdung Gottes zustande brachte. Nicht weniger als die Entmachtung des Teufels. Matthäus beschreibt einmal im 12. Kapitel mit anderen Worten, was ja hier beschrieben wird. Dort sagt er zu den Pharisäern in den Versen 28 und 29, nein, ich treibe die bösen Geister mit Hilfe von Gottes Geist aus. Also Jesus sagt das natürlich. Und daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Oder wie kann einer in das Haus eines Starken eindringen und ihm seine Beute rauben, wenn er den Starken nicht zuvor gefesselt hat? Dann erst kann er den Starken ausrauben. Also Jesus treibt Dämonen aus. Und die Pharisäer sagen, ja, du treibst doch die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und er sagt, nein, 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 ich treibe die Dämonen durch den Heiligen Geist aus. Und merkt euch eins, man kann die Dämonen nur austreiben, wenn man den Starken gefesselt hat, also wenn man den Teufel überwunden hat. Ja, wenn man ihn entmachtet hat. Ja, wenn ich ein Haus ausrauben will, dann muss ich erstmal reingehen und muss quasi den Hausbesitzer schachmatt setzen und dann kann ich die Bude ausräumen. Aber wenn der da noch ist, wenn er noch Macht hat über sein Haus, dann wird er, wenn er eine Flinte da hat beispielsweise, mich erschießen. Wenn er einen Knüppel hat, wird er mich totschlagen. Ja? Und er sagt, ich habe den Teufel entmachtet. Erkennt das doch, dass ich die Dämonen austreibe. Ja, das kann euch deutlich machen, dass der Teufel quasi von mir gebunden ist, dass ich ihn überwunden habe. Das ist das, was hier auch im Hebräerbrief von der Menschwerdung Christi gesagt wird. Er hat den Teufel entmachtet. Christus wurde Mensch. Er lebte als Mensch, aber ohne Sünde. Er widerstand dem Verführer und er sündigte nicht. Er leistete Gott aktiven Gehorsam. Das heißt, er erfüllte alle Forderungen des Gesetzes bis ins Einzelne. Und mehr noch, er leistete auch den passiven Gehorsam. Das heißt, er ließ sich als sündloses Opfer hinrichten. Als sündloser Mensch trug er stellvertretend die Strafe für Menschen, für die Sünden seines Volkes. Ja, er leistete als Mensch Gott den aktiven und passiven Gehorsam mit dem Ergebnis, dass die von ihm, durch ihn vertretenen Menschen dies nun nicht mehr müssen. Ja, sie stehen nicht mehr unter der Sollordnung des Gesetzes und sie sind aus dem Gesetz entnommen. Sie brauchen das jüngste Gericht, ja, das im Tod, im leiblichen Tod vorgeschattet wird, nicht mehr fürchten. Ja, der in Christus erneuerte Mensch ist nun wieder in den Stand der Gnade versetzt. Liebe Geschwister, die Botschaft von der Menschwerdung Gottes ist die Botschaft vom souveränen Sieg des Menschen Jesus Christus über den Teufel. Ja, des Menschen Jesus Christus, das ist wichtig. So macht der Autor es hier deutlich. Für die Hebräer wird dies eine wichtige Botschaft gewesen sein. Stellte sie ihnen doch vor Augen, welch herrliches Rettungswerk in Christus geschehen war. Sie durften erkennen, dass dieses Rettungswerk größer war als der erste Exodus. Auch wenn er aus menschlicher Perspektive vergleichsweise glanzlos daherkam, ja in Niedrigkeit, da denken wir an die herrlichen Begleiterscheinungen des ersten Exodus, wie beeindruckend das war. Von dem finden wir, auch wenn Jesus viele Wunder getan hat, aber finden wir doch vergleichsweise wenig. Von der Krippe bis zum Kreuz in Niedrigkeit. Dieser Exodus, so glanzlos er erscheinen mag, war aber der einzig wahre Exodus, die einzig wirkliche Erlösung. Ja, die Erlösung, die es vollbracht hat, wirksam zwischen Gott und Mensch zu vermitteln, die im Sündenfall eingetretene Trennung zwischen Gott und Mensch wieder überwunden hat. Ja, es musste ein Mensch für die Sünde sterben, ein sündloser Mensch, ja, der in der Lage war, für andere stellvertretend die Strafe zu tragen. Von daher war diese Niedrigkeit Christi die Bedingung für die Wiederherstellung des Menschen. Als Gott hätte er uns nicht erlösen können. Es musste ein Mensch her. Und die Hebräer werden durch diese Verse erkannt haben, was sie an Christus hatten. Sicher wird diese Botschaft sie auch getröstet haben, auch und gerade im Hinblick auf die drohenden Verfolgungen. Denn sie durften erkennen, die letzte Macht des Teufels ist gebrochen. Er ist entmachtet, der Starke ist gebunden, Christus hat das letzte Wort. Und das können wir natürlich auch auf uns anwenden. Auch wir können durch diese Verse erkennen, was wir an Christus haben, an diesem unserem Stellvertreter. Und warum es so wichtig ist, an seiner Menschwerdung festzuhalten. Auch wir können uns angesichts von Versuchungen und Leid trösten lassen, wissend, dass die Macht des Widersachers grundsätzlich gebrochen ist. Er kann das Volk Gottes nicht vernichten. Ja, wir stehen nicht mehr unter seiner Herrschaft und darüber dürfen wir wahrhaft jubeln. Ja, die Botschaft vom Mensch gewordenen Gott ist die Botschaft vom souveränen Sieg des Menschen, Jesus Christus, über den Teufel. Aber sie ist noch etwas Weiteres und darauf wollen wir am Schluss noch kurz eingehen. Die Botschaft ist auch, Punkt 3 heute Morgen, die Botschaft von der erreichten und unumkehrbaren Verherrlichung seines Volkes. Wie bereits dargestellt, bestanden zwischen dem ersten und dem zweiten Exodus große Unterschiede, ja gewaltige Unterschiede. Die Errettung aus Ägypten vermochte nicht dauerhaft zu erretten, vermochte nicht ewiges Leben zu geben, brachte keine wirkliche Versöhnung mit Gott zustande. Die Errettung in Christus hingegen ist anders. Sie bringt alle diese Heilsgüter hervor. Deutlich wurde das an Christus selbst, an seiner Auferstehung. Denn seine Auferstehung war die Auferstehung eines Menschen. Und damit eben der Beweis, dass in Christus der Mensch wieder Zugang zu Gott genießt. Und diese seine Annahme kann auch uns sicher machen, uns gewiss machen, dass auch wir, die wir an Christus glauben, bei ihm angenommen sind. Denken wir noch einmal an Vers C. Es war sein Wille, uns selig zu machen. Und da können wir fragen, wie bitte oder wer bitte oder was bitte kann seinem Willen widerstehen? Was kann diesem Willen eine Grenze setzen? Oder denken wir an die Verse 11 bis 13. Dort wurde beschrieben, wie eng der Sohn Gottes sich mit dem Volk Gottes verbunden sieht. Ja, da hieß es, denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Und der Sohn schämt sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Ja, Christen sind Gottgeweihte, durch den Sohn Geweihte. Ja, Christen sind die, die der Sohn Brüder nennt, die er freimütig vor seinem Vater präsentiert, mit denen er gemeinsam anhebt, den Vater zu preisen. Ja, er nennt sie seine Kinder, die Kinder, die Gott ihm gegeben hat. Und wer sollte in der Lage sein, ihm diese Kinder wieder zu entreißen? Und schauen wir noch einmal in die Verse 17 und 18. Dort stellt der Autor seinen Lesern den Sohn als Hohepriester vor Augen. Das heißt da, deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Christus ist der Hohepriester seines Volkes. Das ist ein Thema, was er später im Brief ausführlich erläutern wird. Hier erwähnt er diese Thematik nur am Rand, nur sehr verkürzt. Aber dennoch hat er damit etwas zu sagen. Als Hohepriester seines Volkes kann Christus, so sagt der Autor es hier, helfen. Kann er seinem Volk in ihren Versuchungen beistehen. Er selbst hat gelitten. Er hatte Leid zu erdulden. Aber er blieb dennoch treu. Und nun ausgerüstet mit dieser Erfahrung ist er in der Lage, wirksam zu helfen. Hier ist wichtig, dass eben am Ende von Vers 18 keine bloße Möglichkeit beschrieben wird, sondern es geht hier im Gegenteil um eine wirksame, eine tatkräftige, eine vollmächtige Hilfe. Also die Aussage ist die, der Sohn ist nicht nur in der Lage, wirklich zu helfen, er hilft durch, er hält fest, er lässt seine Leute nicht mehr los. Ja, die Botschaft vom menschgewordenen Sohn beschreibt nicht die Möglichkeit, gerettet zu werden, sondern sie beschreibt die Tatsache der Rettung, der durch Christus erreichten und unumkehrbaren Verherrlichung seines Volkes. Eine Verherrlichung, die sicher ist, die nicht zurückgenommen wird. Christus ist angetreten, um sein Volk selig zu machen. Und nichts und niemand wird die Menschen, die im Glauben mit ihm verbunden sind, von ihm trennen. Denken wir an Römer 8. Ich denke, dies wird die Hebräer fröhlich gemacht haben. Und dies muss, ja, dies kann nicht anders auch bei uns sein. Jubeln wir über die Menschwerdung Gottes, preisen wir ihn für seine Tat. Ich schließe mit den herrlichen Worten von Nikolaus Hermann, der es so wunderbar auf den Punkt bringt. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Amen.